Sag doch mal zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbarn, hast du gehört, wenn Christus in dir ist, bist du eine neue Schöpfung? Weil es ist nämlich so, wenn ich vor neuen Leuten predige, dann tue ich mir viel leichter. Vor einer neuen Schöpfung, das ist irgendwie, ne? Da ist mir nicht so vorbelastet. Ja, ihr Lieben, ich habe euch ein Wort mitgebracht, das mich sehr beschäftigt. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich muss euch gestehen, als ich vor fast 40 Jahren hier in die Gemeinde kam, habe ich gedacht, na ja, das ist ja was Spruch, das ist ja was für Weicheier, für Warmduscher. Ne? Wenn du richtig im Saft stehst, was musst du da dein Herz behüten? Das geht auch alles von ganz alleine. Naja, Gott schenkt uns Gnade, wir werden älter und machen auch so unsere Erfahrungen. Ich habe dann irgendwann auch mal gelesen, wo der Paulus an den Timotheus schreibt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Hab Acht auf dich selbst. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was er hier sagt. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Ich habe gedacht vorher, das ist egoistisch. Ich bin doch gelehrt zu dienen und demütig zu sein und mein Kreuz auf mich zu nehmen und mich zu verleugnen. Ne? Das machen wir doch alle jeden Tag, jede Minute, oder? Ehrlich? Habe ich gedacht. Ja. Aber irgendwann wird uns wohl jeder Bibelvers ein klarer. Das Leben fordert uns heraus. Das sind kleine Dinge. Ich habe mir jetzt leider die Woche die Brille kaputt gemacht. Sagst du, na ja, was ist denn das? Ja, das ist blöd, weil das ist eine ältere Brille. Meine Augen haben sich ein wenig verändert. Jetzt muss ich versuchen, mit der Brille das Skript hier zu lesen. Dann, wenn du die Nachrichten gucken tust, hauptsächlich das, was momentan vom Häuptling Silberlocke da kommt. Also ich habe meiner Frau die Woche gesagt, wenn das jetzt so eine Netflix-Serie wäre, ne? Man spricht ja von dystopisch, also so Utopien oder ganz schlimme Dinge. Die ganzen Filme sind ja voll alles von Endzeit und Weltuntergangsszenarien. Wäre das ja richtig interessant, da wärst du ja richtig gespannt, was die nächste Staffel bringt, was er wieder auf Lager hat. Aber das Schlimme, Geschwister, ist, das ist Realität. Das ist wirklich so. Und es gibt Forscher, die sagen, das ist nicht bloß einfach so, sondern das ist bewusst so gemacht. Die Amerikaner nennen das Flooding the Zone. Also die Zone zu fluten. Das heißt, diese Masse an Informationen, als Falschinformationen, an Behauptungen, an Leute rausschmeißen, das ist gewollt. Dass du gar nicht mehr mitkommst. Also wenn du etwas verwirrt bist in deinen Gedanken, tröste dich. Bist nicht der Einzige oder die Einzige. Und zu all dem, Geschwister, kommt ja noch unser tägliches Leben dazu. Ich habe eine Woche hinter mir, das habe ich noch nie erlebt, 3 Beerdigungen. Es ist mir noch nie in meinem Leben passiert, 3 Beerdigungen. Das erste war ein ehemaliger Bauunternehmer, der ist vor zig Jahren, ist der pleite gegangen. Und dann ging es bergauf mit ihm, total bergauf. Die Leute haben sich von ihm zurückgezogen. Ich war wohl der Einzige, der sich noch ein bisschen um ihn gekümmert hat. Und der ist jetzt richtig vereinsamt gestorben. Seine Frau starb vor ein paar Jahren. Man hat ihn fast nicht mehr gesehen. Die Beerdigung war ein Trauerspiel. Es waren zwar eine ganze Menge Leute da, weil ja in seiner Firma ihn viele gekannt haben. Aber es gab keine einzige Ansprache am Grab. Es gab nichts Besonderes, nichts irgendwie, vielleicht auch mal Kaffee trinken. Die Leute haben ein bisschen Erde da reingeschmissen und dann sind sie gegangen. 2 Tage später die nächste Beerdigung. Der Mann einer Mitarbeiterin ist mit 55 gestorben, war wegen einer Lappalienoperation, es ging praktisch nur um einen Nabelbruch, im Krankenhaus. Und dann kamen Komplikationen, hat einen Darmdurchbruch gekriegt, dann hat er sich erbrochen, dann hat es gedroht, dass er an Erbrochenen erstickt. Und da wollten sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik fliegen. Und dann war er schon so entkräftet, dass am nächsten Tag die Frau den Anruf kriegt, bitte kommen Sie ins Krankenhaus, es geht zu Ende. Ey, die arbeitet seit 20, 25 Jahren bei mir. Und der war ganz guter. Kennt ihr das? Wenn man so singt, es gibt ja so ein Lied, das haben sie bei seiner Beerdigung gesungen. Die Guten trifft es immer zuerst. Und das war bei dem so. Das war auch ganz gut. Das war eine super Beerdigung. Da hat es so viel Zeugnisse gegeben, was die Leute, was sie ihm Gutes zugesprochen haben. Und gestern haben wir noch eine Glaubensschwester beerdigt. Mit 82. Ja, kannst du sagen, okay, aber ihr Mann und sie haben sich so auf das Alter gefreut. Sind extra vor ein paar Jahren von Berlin runtergezogen. Hat ein Virus oder was gekriegt und ist gestorben. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, Geschwister, dass das alles, was mit uns macht, jeder von euch könnte jetzt seine Geschichte von der Woche oder von den letzten zwei Wochen erzählen. Das macht etwas an unserem Herzen. Und dann ist dann dieser Vers, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus sprudelt oder quillt das Leben, ist doch berechtigt, oder? Ich denke, Gott ist so genial. Der hat es doch gewusst. Der hat doch gewusst, wie es uns geht. Und wenn du diesen Vers betrachtest, behüte, dann heißt es, du bist mit dafür verantwortlich. Das heißt, du bist aufgefordert, etwas zu tun. Das sind ja, haben ja wir Christen irgendwie in einer Schieflage, ne? Ganz ehrlich, wir denken immer ein bisschen Gebetler und es kommt schon alles vor Lanz. Nein, die Bibel sagt hier, behüte, also du musst etwas dafür tun. Und dann sagt sie noch, mit allem Fleiß. Ich weiß nicht, was hast du zuletzt mit allem Fleiß gemacht? Mein David, der musste jetzt für die Schule eine Hundehütte bauen. Das war ein Projekt, kann ich euch sagen. Ja, jetzt sind wir drüber, jetzt soll das Ding eilackiert werden. Habe ich gesagt, warte erst mal, frage erst mal den Hund, ob der Lack ihm überhaupt schmeckt. Naja, aber das ist doch extra für Tiere zugelassen. Habe ich gesagt, dann red erst mit deinem Hund. Ja. Lauteste Zeug, Christoph, lauteste Zeug. Also, aktiv. Behüte dein Herz. Mit allem Fleiß. Und daraus quillt das Leben. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen doch uns ein erfülltes Leben, oder? Oder bist du so derjenige, wo ich sage, na ja, ein bisschen schlimmer geht's immer. Komm, hör jetzt bloß auf. Hör jetzt bloß auf. Also so viel, wie gejammert wird zum Beispiel in Arztpraxen, daraus höre ich, dass die Leute nicht zufrieden sind mit ihrem Leben. So viel, wie diskutiert wird über die Politik, über die Tagespolitik, daraus höre ich, die sind nicht zufrieden. Sie wünschen sich ein Leben, das quillt. Und das darfst du, möchte ich dir heute Morgen sagen. Weil Gott daran interessiert ist. Ich möchte euch ein bisschen helfen. Und mir natürlich auch. Jens hat ja schon dieses Geheimnis verraten, dass jetzt bald das 7 davon steht. Meine Herren, was wird das werden? Hey. In der Politik macht man einen Bericht zur Lage der Nation. Machen wir mal als Christen einen kleinen Bericht zur Lage der Nation. Ich habe neulich zwei Aussagen gehört. Erste: Obwohl es uns gut geht, geht es uns nicht gut. Und die zweite: Es geht mir schlecht, weil es anderen gut geht. Hätte ein Christ sein können. Ehrlich? Ja? Ganz ehrlich, denken wir manchmal so. Obwohl es uns gut geht, wir haben ein warmes Haus. Also wenn du jetzt draußen in der Kälte da gekommen bist, wenn ich von Kansas City nach Sängerwald rauffahre, das sind ja wirklich Temperaturunterschiede, Leute, das glaubt ihr nicht. Und dann kommst du also in ein warmes Wohlfühl-Szenario hinein, das ist was Herrliches. Und wir gehen nach Hause, wir können darauf vertrauen, falls wir unsere Gasrechnung bezahlt haben oder den Heizöllieferanten bestellt haben, dass es warm ist zu Hause und dass das Wasser rauskommt, wenn der Wasserwart in Schwarzenbach seinen Job gemacht hat. Wir jammern auf hohem Niveau. Wir haben alles, was wir brauchen, seit über 80 Jahren. Wir haben Frieden, immerhin noch Frieden. Und. Und wir haben, und das wird uns, glaube ich, in diesen Tagen ganz bewusst, wir haben eine Demokratie, die funktioniert. Es ist zwar vieles nicht so, wie es sein sollte, aber sowas, was da drüben über den großen Deich da momentan läuft, Geschwister, boah, da kannst du nur Hoffnung beten, dass das nicht zu uns kommt. Also in dieser Woche oder in diesen Wochen habe ich mal unser Gerichtswesen, unser Verfassungsgericht und all die Dinge, die wir in Deutschland haben, in Europa haben, mal richtig dafür gebetet, weil ich gesagt habe, Gott, aus welcher Gnade, da passieren Dinge, die müssten wir uns hier nicht gefallen lassen. Und noch eine Aussage kam. Wir ertragen einander nicht mehr. Guck mal in die Welt rein. Unglaublich viel Streit wegen jeder Kleinigkeit. Und du findest irgendwo keinen Konsens mehr. Und manchmal befürchte ich, dass diese Welle auch irgendwann in die Gemeinden hineinschnappt, Geschwister. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass wir einander nicht mehr ertragen. Einer ertrage den anderen, so wie sich selbst. Ja, wir haben ja manchmal genug damit zu tun, uns selber zu ertragen. Ne? Guckst früh in den Spiegel und sagst, Helmut, wie sollst du diesen Tag schaffen? Wie siehst denn du wieder aus? Aber wer bist denn du? Genau, wer bist denn du? Aber ich sagte was, wenn jetzt meine Frau reinkäme und sagt, wie siehst denn du wieder aus? Die dürft's nicht sagen. Weil wir ertragen ja manchmal einander nicht mehr. Ich glaube, ich rede zu Wissenden. Nun haben wir einen Gott und wir haben ja sein Wort und das ist ja unser größtes Gut, dass wir die Dinge ja nicht so beurteilen müssen, wie das halt die Menschen üblicherweise machen. Und die erste Frage ist ja, wem gehört überhaupt dein Herz? Das ist ja ganz entscheidend. Ja? Bei deinem Auto weißt du es doch, oder? Bei deiner Uhr weißt du es, bei deinem Computer weißt du es, du weißt sofort. Also wenn da einer käme und würde dir da versuchen, deine Uhr abzunehmen, halt! Aber unser Herz, wem gehört denn dein Herz? Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lasse dir meine Wege wohlgefallen. Das ist etwas, was Gott uns auffordert. Das ist ein Wagnis, Geschwister. Das ist ein Wagnis. Also erst einmal das Herz, wo ja das Leben rausquillt, das ist ja die Mitte unseres Lebens. Deswegen, wenn es bei uns so richtig, ich mag zwar diese fernöstlichen Sprüche nicht, aber wie das seine Mitte finden, das trifft es eigentlich. Wenn du so richtig aufgewühlt bist, dann suchst du wieder deine Mitte. Du musst wieder irgendwie ins Gleichgewicht kommen. Und Jesus sagt, gib mir dein Herz und lass dir meine Wege wohlgefallen. Da kommst du dir vor wie Abraham. Ja? Ohne Google Map, ohne Eisenbahn, ohne Autobahn, ohne Auto, Flugzeug, sonstige Dinge. Kommt da Stimme irgendwo? Abraham, geh aus dem Land von deinen Vätern und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Hey Leute, vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch mal an die Menschen denken wie in der Ukraine. Die werden auch solche Gedanken haben. Was ist denn, wenn sich das zuspitzt? Wo gehe ich denn hin? Ja. Das ist eine Lebensentscheidung. Wenn wir Jesus unser Herz geben, Geschwister, dann ist es eine Lebensentscheidung. Und die nächste Herausforderung ist, dass wir ihm unsere Wege auch anvertrauen. Lasse dir meine Wege wohlgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe ein paar Wege in meinem Leben gehabt, die waren nicht unbedingt schön. Das hätte ich mir gerne gespart. Das hätte ich, wie man so sagt, am liebsten aus dem Fotoalbum rausgeschnitten. Aber Gott schränkt es nicht ein. Er sagt, wenn dein Herz für mich schlägt, wenn du dich dem Schöpfer des Himmels und der Erde anvertraust und wenn du mir die Erlaubnis gibst, über deine Wege zu herrschen, dann wird's gut. Boah, das ist ein Vertrauensvorschuss. Aber wenn Gott es sagt, Geschwister, dann stimmt es. Damit beginnt die erste Sitzungsstunde der Therapie. Wenn du dein Herz behüten sollst, dann musst du erst mal wissen, gehört Jesus. Das ist ich bin jetzt kein zugelassener Therapeut, entschuldigt bitte, aber das wäre mein Ratschlag, dass du diese Frage zuerst beantwortest. Wem gehört mein Herz? Und die beste Antwort, die du geben kannst, ist, dass es Jesus gehört und dass ich ihm meine Wege anvertraue, auch wenn sie noch so knallhart ausschauen. So, und für wen schlägt es denn dein Herz? Für deine Frau, für deine Kinder? Dann wird es vielleicht schon wegen eng. Schlägt es für deine Gemeinde? In jedem Fall? Oder nur manchmal? Schlägt es für deine Firma? Habt ihr gelesen diese Woche? 75% der Mitarbeiter in Deutschland machen Dienst nach Vorschrift. Ich bin Chef. Ich sage, Leute, mit diesem Milliarden-Schuldenpaket werden wir dieses Problem nicht lösen. Da muss hier was passieren. Die Menschen müssen sich verändern. Im Kopf muss was passieren. 75% machen Dienst nach Vorschrift. Wow. Also für wen schlägt dein Herz? Unsere Wirtschaft bräuchte, dass das Herz ihrer Mitarbeiter wieder für sie schlägt. Ganz nur nebenbei. Und wenn dein Herz schlägt, wie sieht es denn mit deiner Geschichte aus? Ich meine jetzt ganz speziell deine Bekehrungsgeschichte. Wann hast du das letzte Mal deine Bekehrungsgeschichte erzählt? Neulich ist mir das einmal richtig bewusst geworden. Schon Zeit lang her. Und viele von euch kennen ja meine Bekehrungsgeschichte. Die ist toll. Ja? In der schwierigsten Situation deines Lebens kommst du mit frisch gebadeten, sprich frisch getauften Baptisten zusammen, wo der Mann, die den gleichen Vornamen hat, gleich alt ist, den gleichen Beruf hat, die Frau gleich alt, den gleichen Vornamen, die großen Kinder gleichen Vornamen, gleich alt, die zweiten Kinder gleich alt, die Großeltern gleichen Vornamen, gleich alt, gleichen Beruf. Zufall. Evolution. Hey, da war ein Gott dahinter. Und ich sage euch, immer wenn ich dieses Zeugnis erzählt habe, dann kamen Leute auf mich zu, wo, wow, und ich habe nichts dazu gemacht, Schwester. Ich habe gar nichts dazu gemacht, das hat Gott gemacht. Aber das hat mich, rational denkende Menschen, dazu geführt, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Also ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Herz behüten willst, dann erzähl deine Geschichte. Erzähl, wie du zu Jesus gekommen bist. Und ich garantiere dir, dass dein Herz wieder anfängt zu schlagen. Und dass das Herz bei anderen anfängt zu schlagen. Das ist meine Herzensangelegenheit. Und das, Geschwister, ist eins der wenigen Dinge, die wirklich Frucht in die Ewigkeit einbringen. In der Ewigkeit freue ich mich auf Menschen, die mir entgegenkommen, wo ich vielleicht nie gedacht habe, dass die Jesus annehmen. Weil ich glaube, dass das, was wir erzählen, was wir leben, einen Einfluss hat. In der Ewigkeit, Geschwister, wird das Zahlungsmittel, wenn ihr so wollt, sein. Die erretteten Seelen. Meine Frau hatte eine Tante, die wollte von Jesus nichts wissen. Und als es auf den Tod zuging, wisst ihr, was sie gesagt hat? Wir sollen ihr etwas Geld in den Sarg hineinlegen. Weil wenn sie drüben ankommt, muss man ja was dabei haben. Eigentlich ist es nicht zum Lachen, Geschwister. Es ist todernst. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Also wenn du dein Herz behüten willst, fang damit an, es Jesus zu geben und deine Geschichte zu erzählen. Was ist unser Herz geschult, darauf zu reagieren? Ich erzähle euch einmal Geschichte. Habe ich vor kurzem gelesen. In Amerika, in USA, in New York, laufen zwei Studenten durch die Stadt. Der eine war Inder, der andere war Amerikaner. Wisst ihr, Manhattan, da Massen von Menschen, laut und Lärm und Zeug, und dann sagt plötzlich der Inder, da ist eine Grille. Ja, sagt der Amerikaner, komm, bei so vielen Leuten, eine Grille, mach mir doch nichts weiß. Doch, sagt er, wir sehen, da ist eine Grille. Ich bin als Kind darauf geschult worden, Grillen zu hören. Und wirklich in so einem kleinen Pflanztrog ist eine Grille. Der Amerikaner hat fast die Tür nicht mehr zugekriegt. So, sagt der Inder, und jetzt zeige ich dir was. Er nimmt so ein Silberdollar, was das ist, raus aus seinem Geldbeutel, schmeißt es auf die Straße, es geht bing! Alle drehen sich rum. Sagte, siehst du, darauf seid ihr geschult. Dachte ich, ja, genau so ist es. Es gibt gewisse Dinge, da sind wir unglaublich drauf geschult. Wir sollten auf das geschult sein, was von Jesus kommt. Darauf sollte unser Herz ansprechen. Und dazu gehört es auch, Geschwister, die Quellen um uns herum zu verstopfen. Ja, ist nicht einfach. Aber es ist sinnvoll. Mein nächster Punkt. Zum Behüten unseres Herzens gehören auch Zweifel. Zweifel in unserem Glaubensleben gehören zu unserem Leben. Die müssen wir zulassen, weil Gott drüber steht. Dann fang an, in deiner Bibel zu lesen. Da ist der Abraham. Was hat der Mann für Verheißungen gekriegt? Er wird Kinder kriegen. Zahlreich wie der Sand am Meer. Hey, und das, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon 75 war. Habe ich noch Zeit, Jens? Ja, und dann macht er halt die menschliche Tour. Ne? Sex mit der Haushaltshilfe, würden wir heute sagen. War ja alles legitim, hat mir alles zugelassen. Der ganze Israel-Konflikt, der ganze Palästinenser-Konflikt ist im Endeffekt daraus entstanden. Ja? Ismael war das Kind aus dieser sexuellen Beziehung. Und im Endeffekt haben wir die Sauerei seit bis heute. Und Gott tut ihm das trotzdem nicht anrechnen. Der Abraham kommt in eine Situation, da hat er so viel Schiss, dass er angibt, seine Frau ist nur seine Schwester. Die Bibel sagt uns nicht ganz genau, ob der andere das ausgenutzt hat. Wow, würde ich sagen, so ein Schuft. Aber ich war halt noch nicht in der Situation. Trotzdem stellt sich Gott dazu. Das ganze Testament, Alte Testament, Neue Testament, Mose, der hat sein ganzes Leben drum gerungen, dieses Volk aus Ägypten rauszuführen. Und als es soweit ist, dann sagt er zu Gott, auch sende doch, wenn du willst. Klasse, oder? Traumhaft. Der Elia, was hat der Mann für Wunder getan? Dann ist er so fertig, weil ihn eine Frau da, die Isabel, halt in den Senkel stellt. Dann fängt das Heulen an. Ich bin nicht besser als all meine Vorfahren. Ja, und trotzdem hat Gott ihn geliebt. Hat ihn im feurigen Wagen auffahren lassen. Jeremia, du bist mir wie eine trügerische Quelle geworden. Was war das für ein Prophet? Wie eine trügerische Quelle, so quasi, ich will frisches Wasser und kriege abgestandenen Dreck. So weit war dieser Mann und doch ist Gott weiter mit ihm gegangen. Johannes der Täufer, bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann wird er auch noch geköpft. Dieser Mann. Genau genommen selbst Jesus. Am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Theologisch klar verständlich. Er hat die Sünde in sich getragen, die Sünde der ganzen Menschheit und trotzdem. Geschwister, wenn du Zweifel hast, dann lass sie einfach erst mal zu. Gott wird sie dir beantworten. Wenn wir unser Herz bewahren wollen in Christus, dann gehören Zweifel dazu. Dann dürfen wir ihm das auch sagen. Du, Jesus, ich komme damit jetzt nicht klar. Das ist irgendwie nicht fair. Das Leben ist nicht fair, Jesus. Ja, es ist nicht fair. Das weiß Jesus ja auch. Zweifel, Geschwister, sind Teil unseres Glaubenslebens. Aber Gottes Ziel ist, dass wir wie ein Petrus an den Punkt kommen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wo will ich denn hin? Ja, wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, was sind denn unsere Alternativen? Im Grunde genommen haben wir gar keine Geschwister. Die Elite der USA, ja, die schwärmen vom ewigen Leben. Die Alten von euch kennen noch das Lied von Alphaville, ne? Forever young, always to be forever young. Für immer jung zu sein. Jetzt hat der Australier hat jetzt ein künstliches Herz produziert. Haben sie jemanden schon 3 Monate eingepflanzt gehabt, bis das richtige Menschenherz gekommen ist. Das wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Dann irgendwann ist das die Zukunft, künstliches Herz. Dieser Wunsch, ewig zu leben. Aber es löst die Probleme nicht. Es löst die Probleme nicht, weil auch da wirst du irgendwann sterben. Irgendwann wirst du vielleicht gar nicht mehr mitkriegen, was da abläuft. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Kommen wir zur Bibel. Was lehrt uns die Bibel? Eine der schönsten Stellen, Epheser 6, Vers 10. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleibt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich bin begeistert, Geschwister, auch wenn wir keine Ahnung mehr und keinen Bezug mehr zur Bundeswehr haben, wenn die Wehrpflicht abgeschafft ist, wenn wir überhaupt uns nicht mehr vorstellen können, wie es ist, in so einer Uniform zu sein. Und dennoch greift Jesus dieses gebräuchliche Bild zu der damals habigen Zeit, gebräuchliche Bild auf und sagt uns quasi, ey Leute, eigentlich seid ihr nackert. Ihr habt eigentlich überhaupt keinen Schutz vor dem, was in dieser Welt passiert. Aber ich habe Rüstung für euch. Hast du mal einen David gesehen, wenn der bei seiner Feuerwehrjugend dabei ist? Wie stolz der da mit seiner Rüstung umgeht. Wow. Selbst meine große Tochter Miriam, die hat sich jetzt eine Elektro-Kettensäge gekauft. Ich bin ja total begeistert. Ich bin jetzt mit einem Bauern, hat so einen Kontakt. Und jetzt der nächste Schritt, sie hat sich eine spezielle Hose gekauft. Kettensäge geeignet. Kennst du, ne? Weil immer, Reimer. Also die praktisch, selbst wenn du dich damit neisägen tust, sägst du dich nicht ins Bein. Brauchst du Ausrüstung, genau, ne? Also selbst mein Miriam hat schon begriffen, du brauchst deine Ausrüstung. Nächste Botschaft, du brauchst deine Ausrüstung, Geschwister. Zieht an, oder seid umgürtet mit Wahrheit. Ich finde das klasse. Gott beginnt mit dem Gürtel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Situation gehabt hat. Du hast einfach in den Schrank gegriffen, hast da Hosen angezogen. Glücklicherweise hast du in letzter Zeit ja relativ gut gehaushaltet, hast ein wenig abgenommen. Und plötzlich fängt das Ding des Rutschen an. Habe ich leider auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist peinlich, sage ich euch, peinlich. Und deswegen seit der Zeit gucke ich immer, ob der Gürtel dran ist. Damit uns die Hose nicht rutscht. Das Bild ist doch fantastisch, oder? Es gibt ein Beispiel, wo das vom Feind ganz bös in die andere Richtung gedreht wurde. Die Nationalsozialisten, Geschwister, die haben ja solche Schauprozesse gemacht. Ihr kennt zum Beispiel die Geschwister Scholl, die dann verurteilt werden sollten, weil sie Flugblätter gegen den Hitler gemacht haben. Die haben den Hauptangeklagten zu große Hosen gegeben, ohne Gürtel. Weil die gewusst haben, die werden in der ganzen Verhandlung nur damit beschäftigt sein, die Hosen zu halten, dass die nicht runterrutscht. Hey, das ist teuflisch, oder? Das ist ganz böse. Und ich bin begeistert, dass Gott dieses negative Beispiel mit dem Positiven belegt. Seid umgürtet mit Wahrheit. Wenn du den Häuptling Silberlocke und die neue Bundesregierung, egal was du siehst, Geschwister, was uns wirklich durchträgt durch alle Zeit, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit beginnt damit, dass Christus der Herr ist. Das ist der erste Teil der Wahrheit. Und es tut mir so leid, dass wir in den ganzen Koalitionsverhandlungen, in den ganzen Wahlkampf eigentlich keinen einzigen Bezug auf Jesus gehört haben. Kein Bibelspruch, gar nichts. Und das mit einer Partei, wo C von dran ist. Also, ich bin richtig sauer, sage ich euch ganz ehrlich. Machen wir es richtig. Gott sagt, seid umgürtet mit Wahrheit. Die Wahrheit, Geschwister, ist das, was bleibt. Du kannst sie verwässern, wie du willst. Du kannst lügen. Du kannst, wie nennt sich das, alternative Fakten. Haben sie jetzt ja damals rausgefunden, ne? Als der Silberlocke das erste Mal dran war. Alternative Fakten. Du musst nur das richtige Wort finden, um das Wort Lüge nicht zu verwenden. So clever, ne? Nützt nichts. Es geht um die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit, Geschwister. Nehmt den Schild des Glaubens. Damit ihr dem Teufel widersteht. Mir ist übrigens aufgefallen, der Teufel ist immer männlich. Durch die ganze LGBT-Bewegung und Gender und so weiter, da wird ja Gott zur Frau gemacht und zum Es und zum D und wer weiß was alles. Aber der Teufel ist immer männlich. Ich vermute, Geschwister, vermute. Der steckt dahinter, hinter dem ganzen Zeug. Damit er seine Identität nicht verliert. Interessant, oder? Damit ihr dem Teufel widerstehen könnt. Die letzten Monate waren ja bei uns unheimlich herausfordernd und sind es ja immer noch. Und ich habe oft dann wirklich angefangen und habe gebetet, Satan, der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Und ich habe ihm auch gesagt, du, Jesus wird dich mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Das wird das Größte sein. Das ist es, wovor der Teufel Angst hat, Geschwister. Wenn wir den Schild des Glaubens hochhalten, davor fürchtet er sich. Wenn wir die Schuhe der Bereitschaft anziehen, doch das Evangelium zu erzählen, doch zu erzählen, Jesus ist der Herr. Und er ist der, der dein Herz bewahren kann in der jetzigen Zeit. Und wenn wir das Schwert des Geistes in die Hand nehmen, das Wort Gottes. Es war gestern interessant, diese Beerdigung. Der Gerhard, der ringt ja drum, dass er eine ganze Menge, also der Mann, der seine Frau verloren hat, der ringt ja seit Jahren drum, dass seine Kinder, dass die Verwandtschaft zum Glauben kommt. Und das war eine Beerdigung, boah, das war Wort Gottes pur. Also muss ich unserem jungen Pastor mal wirklich richtig loben. Und der Gerhard hat selbst beim Mittagessen, beim Kaffee, sich nicht nehmen lassen, auch wieder Bibelstellen zu zitieren und hat schon am Sarg gemacht. Ja, die Reaktion in den Gesichtern, die ist oft eindeutig. Aber ich habe ihn ermutigt, habe gesagt, du, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es wird das ausrichten, wozu es gesandt ist. Es ist die schärfste Waffe, wenn wir überhaupt von Waffe sprechen können, die es in dieser Welt gibt. Weil der Mensch dem Wort Gottes nichts entgegensetzen kann. Also Geschwister, haltet dieses Schwert des Geistes hoch. Gut, jetzt komme ich zum Schluss. Blick nach vorne. Blick nach vorne, nicht zurück. Manchmal ist es gut, nach hinten zu blicken, aber Blick nach vorne. Ich denke, wir sind irgendwie im Nebel unterwegs. Also unsere Welt ist wirklich regelrecht vernebelt. Du hast immer zwei Möglichkeiten im Nebel. Du kannst stehen bleiben und warten, bis er aufhört. Du wartest dann manchmal sehr lang. Oder du läufst auf Sicht. Ich habe das einmal erlebt, vor vielen, vielen Jahren, da waren wir zum Skifahren in Österreich, da war der Nebel so dicht, ja, was machen wir jetzt? Und dann ist mein Beifahrer ausgestiegen und ist einen Meter vom Auto vorausgelaufen. Einen Meter! So viel hast du gesehen. Und hat immer gesagt, noch ein wenig, weiter. Wir haben, glaube ich, eine ganze Stunde gebraucht für 200 oder 250 Meter, aber wir sind hingekommen. Also, dann lauf auf Sicht. Und noch was. Wir, und vor allem wir Christen, wir sagen Gott in der Regel immer, was nicht geht. Stimmt's? Ja, das ist schwer und das kriege ich nicht hin und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Sagen wir ihm doch mal, was geht oder was gehen sollte. Ich glaube, dass Jesus irgendwie mit voller Waffenrüstung, mit voller Power, die Batterien aufgeladen, alles, das Laserschwert in der Hand und frage mich nicht was, drauf wartet, komm, endlich einmal, fordere mich doch heraus. Wir müssen in unserem Denken was verändern. Sagen wir Gott nicht immer, was nicht geht, sagen wir ihm doch, was gehen könnte. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet sogar noch größere Wunder tun als ich, wow, Also Totenauferweckung habe ich noch nicht erlebt. Oder ihr? Wäre schön. Ja, wäre mal was. Und dann sagt Jesus, ihr werdet noch größere Wunder vollbringen. Es gibt eine Studie unter Holocaust-Überlebenden. Und da hat man herausgefunden, was unterscheidet die Menschen, die dann damals ja, massenweise in die Gaskammern gekommen sind und die paar, die überlebt haben. Und eines hat sich da drin abgezeichnet. Diese Menschen, die überlebt haben, die haben eigentlich nie gefragt, warum. Warum passiert mir das jetzt? Hätte ich nicht was anders machen können? Wäre denn das anders gewesen? Hätte ich so machen sollen? Sondern sie haben immer gefragt, was ist das Nächste? Was kommt jetzt? Was muss ich tun, um die nächste Stunde zu überleben? Was muss ich tun, um den nächsten Tag zu überleben? Wie kann ich vielleicht irgendwie wieder zur Gesundheit kommen? Ich finde das faszinierend, Geschwister. Wenn wir das in unser Gedankengut aufnehmen, was ist das Nächste? Und Jesus damit einbeziehen. Jesus, was könnte jetzt das Nächste sein? Was kann ich jetzt da tun? Ich bin davon überzeugt. Wir kommen durch. Und dann gibt es noch so ein Wort, ein typisch deutsches Wort, nennt sich Disziplin. Hast du mal davon gehört? Ich sage euch, das ist hilfreich. Jeden Früh. Steh auf, geh nun in die Küche, mach das Wasser heiß. Erster Blick nach links, Teppichboden kurz vorm Wintergarten. Geh in die Küche, mach Wasser. Zweiter Blick nach links, Teppichboden kurz vorm Wintergarten. Wisst ihr warum? Da mache ich meine Liegestützen. Es ist jeden Morgen ein Kampf. Und jeden Morgen mache ich 100 Liegestütze und bin danach, so sehen Sieger aus, schalalala. Es gibt ja wieder andere, Helmut, ne? Ja, ja, das kennen wir ja. Ne? War jetzt eine Ermutigung. Jesus war ein total disziplinierter Mensch. Die Bibel ermutigt uns, gute Gewohnheiten zu tun. Struktur in unseren Tag hineinzubringen. Regelmäßig unsere Gottesdienste zu besuchen. Regelmäßig uns in die Gemeinde einzubringen. Uns auszustrecken nach dem, was wir tun können. Und eine Bibelstelle noch. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Danke. Die Gnade steht über allen, Geschwister. Wir haben so viel Hardliner in der heutigen Zeit, die den Leuten sagen wollen, was sie alles verkehrt machen. Das Herz wird fest durch Gnade. Ich glaube, dass Gnade die höchste Form von Macht ist. Ein Herrscher, der seinen Unterlegenen gnädig ist, ist für mich das Größte überhaupt. Weil Jesus es ja auch gemacht hat. Also unser Herz wird fest durch Gnade. Gehst jetzt nach Haus, fängst an mit deiner Katz, hat schon lange nichts mehr zu trinken gekriegt. Ich gehe zu meinem David, wir gucken uns das an mit dem Lapp da oder mit dem, ob das was ist für ein Hund. Ja, Scherz beiseite, wisst schon, was ich meine. Seien wir gnädig zueinander. Und auch mit uns selbst. Man muss mir mit uns so ungnädig. Ich habe es euch ja gesagt, du stehst vorm Spiegel und sagst, oh. Auch darüber sollen wir gnädig sein. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Amen.